Was wäre, wenn ich euch sage, dass einer der wichtigsten Orte für unser Klima kein Regenwald ist, sondern ein Moor? Feuchtgebiete wie Moore speichern mehr Kohlenstoff als Wälder, schützen uns vor Hochwasser und sind Heimat für Arten, die es sonst nirgends gibt. Und trotzdem haben wir mehr als die Hälfte von ihnen zerstört. Heute geht's vom Quarantänebecken einer kleinen Summschildkröte bis in eins der größten Feuchtgebiete Europas. Von einem einzelnen Tier voller Hoffnung zu 18 Millionen Hektar Wildnis. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört, hinter dem Zoo geht's weiter. Ich bin jetzt heute an einem Ort, wo ihr als Besucher normalerweise nicht hinkommt. Wie würdest du denn diesen Ort beschreiben, Johannes? Wie heißt das hier, wo wir gerade sind?
Das ist der Raum 67. Das ist halt sozusagen ein Doppelraum. Jetzt würde meine Tochter sofort 67 schreien.
Ui.
Wahrscheinlich, ja.
Wie alt ist deine Tochter?
12.
12, ja, das ist das Alter. Also wir sind gerade für euch im Exotarium des Frankfurter Zoos, also in dem Bereich, wo unsere Terrarien und Aquarien untergebracht sind, hinter den Kulissen. Wir sind ganz viele Aquarien und neben mir steht Dr. Johannes Köhler, unser Kurator, der hier zuständig ist. Und vor uns in einem Becken sind ganz viele Schildkröten. Johannes, was kannst du uns denn zu diesen Schildkröten sagen? Was sind das für welche?
Das sind europäische Sumpfschildkröten. Die sind im Sommer geschlüpft bei einem Kooperationspartner der AG Sumpfschildkröte. Und die nehmen wir seit vielen Jahren schon in den Zoo, um sie 2 Jahre ungefähr hier zu behalten, damit sie die nötige Größe haben, um dann in Auswilderungsgebieten freigelassen zu werden.
Und eine von denen, die wir jetzt hier haben, das ist eine ganz besondere Sumpfschildkröte, das ist unsere Emmy. Das klingt erstmal, sie ist auch fürchterlich niedlich, wir werden sie garantiert aufs Cover dieser Podcast-Folge packen. Woher kommt denn jetzt der Name Emmy?
Genau, das kommt vom wissenschaftlichen Namen der europäischen Sumpfschildkröte, Emmys orbicularis. Und ja, wir brauchten außerdem noch einen geschlechtsneutralen Namen, weil das Geschlecht dieser Tiere können wir erst nach einigen Jahren sehen.
Was hat es denn mit diesen Sumpfschildkröten auf sich? Bei Schildkröten denke ich irgendwie eher erstmal an, also ich habe Schildkröten auf Galapagos gesehen oder beim Tauchen irgendwo im Meer. Jetzt europäische Sumpfschildkröte gibt uns vielleicht schon einen Hinweis, wo kommen die ursprünglich vor?
Ja, die europäische Sumpfschildkröte ist tatsächlich die einzige in Deutschland heimische Schildkrötenart. Die Verbreitungsschwerpunkte der Schildkröten sind so nordöstliche USA und Ostasien. Da gibt es wesentlich mehr Arten und dann ist in Europa sowieso relativ schildkrötenarm. Und nur diese eine einzige Art hat sich bis Deutschland ausgebreitet nach der Eiszeit.
Ja. Nach der Eiszeit, die ist schon ein bisschen länger her. Wie steht es aktuell um die Sumpfschildkröte bei uns in Deutschland?
In Deutschland ist die europäische Sumpfschildkröte sehr stark bedroht, sind nicht mehr viele Tiere übrig, gibt verschiedene Populationen und die hessische Population war fast vollkommen erloschen und ist hier also tatsächlich nahezu ausgestorben gewesen.
Jetzt hast du eben schon die AG Sumpfschildkröte genannt und auch, dass wir die Tiere hier quasi aufziehen. Was passiert da konkret?
Die Überlebenschancen von jungen Schildkröten sind, man muss einfach sagen, hundsmiserabel. Die sind ja winzig und werden einfach von allem gefressen, was da draußen ist. Junge Sumpfschildkröten werden sogar von Amseln erbeutet. Das, mein Vorvorgänger wurde Augenzeuge eines solchen Vorgangs. Und dementsprechend machen wir mit den Sumpfschildkröten etwas, das man Headstarting nennt. Das ist bei Auswilderungsprojekten für Schildkröten üblich, dass man die eine Weile erstmal hältert, unterbringt in menschlicher Obhut, bis sie ja im Fall der europäischen Sumpfschildkröte so 120, 150 Gramm haben. Weil dann ist die Anzahl der potenziellen Raubfeinde deutlich reduziert und die Überlebenschancen deutlich höher.
Also wir geben denen sozusagen einen etwas einfacheren Start ins Leben, bevor wir sie dann wieder auswildern.
Richtig.
Wo werden die dann ausgewildert?
Das sind verschiedene Projektgebiete in Hessen. Die werden vorher gründlich evaluiert und auch im Nachgang gab es viele Studien, die dann halt sozusagen den Erfolg oder die, ja, das Fortbestehen dieser ausgewilderten Tiere irgendwie überprüfen. Es sind eben ganz verschiedene Gebiete. Einige sind öffentlich bekannt, andere werden nicht so an die große Glocke gehängt.
Wo, in welchem Ökosystem lebt denn so eine Sumpfschildkröte überhaupt?
Sumpfschildkröten mögen stehende oder langsam fließende Gewässer, schön mit Krautschicht, also gerne viele Wasserpflanzen am Rand, warm, braucht ein paar flache Ufer, wo die Sonne drauf scheint für die Eiablage. Ja, ansonsten sind sie da relativ flexibel. Ja.
Jetzt denkt man beim Frankfurter Zoo vielleicht erstmal an etwas exotischere Tiere. Wir haben die Zebrastreifen in unserem Logo, die Okapis sind bei uns ganz präsent, die Tiger, für die du ja mitverantwortlich bist zum Beispiel. Warum investieren wir jetzt Zeit und Geld in heimische Schildkrötenarten?
Ja, ich würde sagen, wer macht's denn sonst? Also ja, die Tierarten, die hier direkt in unserer Umgebung leben und die ein Problem haben, um die müssen wir uns kümmern. Sonst, wer sollte es sonst tun? Und dementsprechend ist es eigentlich, ja, denke ich, relativ naheliegend, auch mal ein bisschen bei der einheimischen Fauna zu gucken. Das sind natürlich jetzt keine spektakulären Großtiere oder so, aber trotzdem, das ist natürlich unsere Kernaufgabe, unsere wichtigste Aufgabe. Halt der Artenschutz können wir hier halt nochmal effizienter und einfacher mit relativ geringen Mitteln durchaus einen Unterschied machen. Und die Besucher finden das natürlich auch interessant.
Wie viele Schildkröten haben wir denn jetzt mittlerweile schon so durchgeschleust?
Im Zoo Frankfurt muss ich nachgucken. Immer, ich glaube, es sind jetzt um die 800. Und das ist der größte Teil der von der AG Sumpfschildkröte produzierten Schlüpflinge. Mein Vorvorgänger war ja auch Gründungsmitglied da. Also seit 1999 läuft das schon hier. Und da sind schon einige Schildkröten zusammengekommen inzwischen.
Also ein ganz schönes Erfolgsprojekt. Und ein sehr wichtiger Lebensraum, nämlich die Feuchtgebiete, die wir hier haben. Du hast gesagt, die Schildkröte braucht langsam fließende Gewässer und Auen und ähnliches. Und diese Feuchtgebiete sind tatsächlich stark bedroht weltweit, die verschiedensten, die es gibt. Und deswegen hat sich der Europäische Zooverband, die EASA, dem in seiner neuen Kampagne gewidmet. Die heißt Wetlands for Life, also da geht es um Feuchtgebiete jeder Art, alles, wo Wasser drin ist quasi. Und Emmy, unsere kleine Sumpfschildkröte, die soll gleichzeitig noch so ein bisschen Botschafterin sein für diese Kampagne. Und die läuft jetzt 2026, 2027. Und am Ende dieser Zeit wird Emmy dann voraussichtlich ausgewildert werden und quasi ihren kleinen Baustein in ihrem Ökosystem wieder darstellen. Was diese Kampagne genau möchte, die Wetlands-Kampagne, das bespreche ich jetzt mit meiner nächsten Interviewpartnerin. Und ich danke dir erstmal für den Einblick hier in den Raum 6-7.
Danke dir.
Ich habe jetzt gerade mit Johannes über Emmy gesprochen, also eine europäische Sumpfschildkröte, die ohne funktionierende Feuchtgebiete keine Zukunft hätte. Und genau da möchte ich jetzt auch ansetzen, denn Emmy ist stellvertretend für einen ganzen Lebensraum, der oft unterschätzt wird, nämlich die Feuchtgebiete oder Feuchtbiotope. Und ich habe mir heute einen Gast ins Studio eingeladen, und zwar Dr. Nora Weyer, die ist Artenschutzkoordinatorin im Alpenzoo Innsbruck. Und die weiß ganz viel über eine neue Artenschutzkampagne des Europäischen Zooverbands, der EASA, nämlich die Artenschutzkampagne Wetlands for Life. Das heißt ganz frei übersetzt so viel wie Feuchtgebiete oder Feuchtbiotope sind Leben. Und jetzt habe ich ganz viel erzählt. Erstmal freue ich mich, dass du da bist. Hallo Nora.
Hallo Marco, schön da zu sein.
Mal ganz direkt gefragt, warum sind Feuchtbiotope denn so wichtig?
Ja, Feuchtgebiete sind super wichtig für Menschen, Tiere, für die ganze Welt eigentlich. Vielleicht gebe ich erstmal einen kurzen Umriss darüber, was der Begriff Feuchtgebiete eigentlich beinhaltet. Auf Englisch Wetlands. Und zwar gibt es unter der Ramsar-Konvention, das ist ein internationales Abkommen, das den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Feuchtgebieten und ihren Ressourcen regelt, eine Definition dessen, was als Feuchtgebiet gilt. Und zwar haben die viele Formen. Das sind temporäre oder permanente Binnen- oder Küstenfeuchtgebiete.
Juhu!
Ja, genau. Und als Beispiele dazu, da gehören Seen, Flüsse, unterirdische Grundwasserleiter, Sümpfe, Moore, Feuchtwiesen, Torfmoore, Oasen, Flussmündungen, Deltas, Wattgebiete, Küstengebiete, einschließlich Mangroven und sogar Korallenriffe dazu.
Okay, also irgendwie fast alles, was nass ist,
alles,
kann man
was
sagen.
Nass ist, außer dem Meer.
Ja, okay. Und was macht diese Gebiete jetzt ökologisch so besonders? Also was, du hast eben gesagt, die sind total wichtig für uns, aber warum?
Genau, also ökologisch sind sie besonders, weil es Hotspots der Biodiversität sind. Ungefähr 40% aller Pflanzen und Tierarten sind unmittelbar von intakten Feuchtgebieten abhängig. Und eigentlich alle anderen Tier- und Pflanzenarten, außer jetzt die strikten Wüstenarten, auch. Und zu diesen Tierarten und Pflanzen, also zu den Tierarten, darauf konzentriere ich mich jetzt mal als Zoologin, gehören natürlich Amphibien, Fische, Insekten oder wirbellose Tiere, viele Wasservögel, also alle Wasservögel, aber eben auch viele Säugetiere und Reptilien. Und gleichzeitig erfüllen Feuchtgebiete aber auch ganz zentrale Funktionen für uns Menschen. Das sind die am stärksten bedrohten Ökosysteme der Welt. Die verschwinden schneller, als Wälder abgeholzt werden. Sie versorgen uns aber gleichzeitig auch mit Trinkwasser zum Beispiel. Sie erhalten Artenvielfalt, von der wir abhängen. Sie fördern Klimaresilienz und den Lebensunterhalt vieler Menschen. Sie bieten uns Nahrung, uns und allen Tieren, die darin vorkommen. Und eben ja, den Tieren bieten sie Lebensraum, Schutz und Nistplätze, um Jungtiere großzuziehen, um zu überwintern und so weiter. Ja, und für den Menschen sind sie eben wichtig für den Klimaschutz, weil sie ganz wichtige Kohlendioxidspeicher sind, solange sie nass sind. Wenn sie entwässert werden, gilt das aber nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, sie zu schützen und nass zu halten. Sind super wichtig fürs Wassermanagement, weil sie zum Beispiel Starkregen-Events aufnehmen können und dann langsam wieder kontrolliert an uns abgeben können. Sie sind wichtig für Hochwasserschutz und um den Grundwasserspiegel aufrechtzuerhalten.
Also
Wasserqualität,
irgendwie für alles.
Schadstoffe, ja genau, ja. Und aber nicht zuletzt eben ja. Auch für die Erholung. Also ja. 50% aller internationalen Urlaubsreisen gehen in Richtung Feuchtgebiete, ja. Weil wir es natürlich alle einfach schön finden, irgendwo an einem Riff zu schnorcheln oder an einem See zu sitzen und zu angeln, an einem Fluss entlang zu wandern und so
das
weiter.
Ist mein
also
Favorit.
Sind einfach wunderschöne Gebiete, genau. Und dafür sind sie eben auch sehr, sehr wichtig. Ja. Genau.
Genau, also an dem Fluss lang wandern ist dann mein Favorit. Da komme ich sofort runter und kann entspannen. Das sind ja alles wirklich tolle Leistungen, also quasi Dienstleistungen. Man nennt das auch Ökosystemdienstleistungen, vor allem jetzt so Sachen wie sauberes Wasser und so, was du genannt hast. Das würde uns eine Menge Geld kosten, wenn wir das ersetzen wollen. Man kann natürlich Wasser filtern und ähnliches, aber das ist natürlich technisch aufwendig.
Es ist auch nicht unbedingt ganz nachhaltig, Wasser immer ja. zu filtern, wenn es doch auf natürliche Art und Weise sowieso schon gefiltert wird.
Jetzt hast du angesprochen, dass das eben nur geht, wenn die Systeme intakt sind. Warum verlieren wir denn Feuchtgebiete? Du hast gesagt, verlieren wir schneller, als Wälder abgeholzt werden. Was ist der Grund dafür?
Ja, die Verluste von Feuchtgebieten sind grundsätzlich durch den Menschen bedingt. Seit Anfang des letzten Jahrhunderts sind ungefähr 60% der Feuchtgebiete verschwunden durch unsere Aktivitäten. Und dazu gehören zum Beispiel Torfstechen von Torfmooren, aber auch Entwässerung für die Landwirtschaft, um neue Flächen zu erschließen. Auch Bebauung ist wichtig, Infrastrukturprojekte, die sich dieser Flächen bedienen. Und es wurden Feuchtgebiete lange auch eben als sogenannte Problemflächen betrachtet, die trocken zu legen sind, damit man sie nutzen kann, weil es nicht gut verstanden wurde, warum auch solche feuchten, unter Wasser stehenden oder temporär unter Wasser stehenden Gebiete wichtig sind für uns auch. Und ja, und das rächt sich eben jetzt.
Auch ja nicht ungefährlich, zumindest haben wir gestern kurz drüber gesprochen, dass Sümpfe in unserem Leben eine deutlich kleinere Rolle spielen, als wir in unserer Kindheit noch dachten.
Ja, ja, genau.
Also, und Treibsand.
Treibsand und Sümpfe. Und es gibt ja auch immer irgendwie diese Gruselmärchen von den Torfleichen, ja, und so weiter. Die haben natürlich auch so ein bisschen einen schlechten Ruf.
Ja. Wie du sagst, ja, irgendwie nicht nützlich, wobei wir jetzt geklärt haben, wie wichtig sie eigentlich sind. Das heißt, Emmy und also der Rückgang der Sumpfschildkröten, über die wir gesprochen haben, das ist sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, wenn man so will. Wie setzt denn da jetzt die EASA-Kampagne ein? Also EASA nochmal kurz für euch zu Hause, das ist der Europäische Zooverband. Das heißt, da sind die größeren europäischen Zoos vernetzt. Da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen im Podcast, da brauchen wir, glaube ich, nicht in die Tiefe zu gehen. Auch der Alpenzoo Innsbruck, wo du ja bist, ist mit bei der EASA, genauso wie der Zoo Frankfurt. Und was hat es jetzt mit dieser Kampagne auf sich, mit der Kampagne Wetlands for Life?
Genau, also die EASA richtet immer zweijährige Kampagnen aus zu einem bestimmten Thema. Und grundsätzlich ist dabei der wichtigste Punkt, dass man die Kraft und die Reichweite der europäischen Zoos und Aquarien, die Mitglieder in diesem Verband sind, zu nutzen, um das Bewusstsein zu stärken, um Spenden zu sammeln, um Projekte durchzuführen, und um gemeinsam an einem Strang zu ziehen, weil Zoos und Aquarien ja grundsätzlich keine Gegenspieler sind, sondern ganz im Gegenteil betrachten wir unsere Institutionen eigentlich als kollegiale Institutionen. Und das ist eben super wichtig, weil man das strategisch nutzen kann, um ziemlich große Projekte auch durchzuführen oder eben ja ziemlich große Spenden einzuwerben, Menschen zu inspirieren, sich für Artenschutz und Artenvielfalt einzusetzen.
Das heißt, diese Kampagne möchte in erster Linie erstmal informieren über Feuchtgebiete. Das, was wir gerade besprochen haben, wie wichtig die sind, das ist sicher auch nicht so bekannt. Aber das geht sicher noch darüber hinaus.
Genau, also es gibt einige Ziele, die Kampagne festgelegt hat. Informieren ist ein wichtiges Ziel davon. Es gibt insgesamt 6 Ziele. Das erste ist Spenden sammeln und für ausgewählte Feuchtgebiets Schutzprojekte und deren Unterstützung zu verwenden. Da gibt es aktuell ein großes Projekt, und zwar zum Schutz des Natronsees in Tansania, wo unter anderem gefährdete Flamingos und einige andere Arten vorkommen und durch den Abbau von Soda und anderen Ressourcen gefährdet sind. Also das ist das bisherige Spendenprojekt, dann das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung von Feuchtgebieten und die Komplexität ihres Schutzes zu stärken und zu schärfen. Gleichzeitig möchten wir auch bessere Wassernutzung und Bewirtschaftung fördern und schädliche Chemikalien reduzieren, Feuchtgebiete vor Ort vergrößern und die Nutzung naturbasierter Lösungen innerhalb der EASA-Institutionen verbessern. Also, was machen wir mit Wasser? Wie leiten wir es wieder ab? Können wir davon was sparen? Können wir es besser verwenden? Gleichzeitig wollen wir mit dieser Kampagne lokale Gemeinschaften in den Schutz und die Überwachung von Feuchtgebieten und ihrer Artenvielfalt durch praktische Erfahrungen einbinden. Also Citizen Science zum Beispiel, lokale Projekte mit Schulen, da kann eigentlich jeder teilnehmen. Und die EASA-Mitglieder, also die Institutionen, die Zoos und Aquarien, ermutigen, dauerhafte Partnerschaften einzugehen, zum Beispiel mit botanischen Gärten, mit Forschungsinstituten oder mit NGOs zum Schutz von Feuchtgebieten.
Das heißt irgendwie ja sehr breit gefächert. Du hast jetzt beim Lake Natron in Tansania angefangen und irgendwie sind wir jetzt bei Schulklassen und dem kleinen Tümpel vor der Haustür quasi. Also es geht wirklich darum, alles, was zum Thema Feuchtgebiete ist, irgendwie unter einen Hut zu kriegen. So verstehe ich das jetzt.
Genau. Ja. Genau. Also Feuchtgebiete gibt es eigentlich überall und überall kann man auch was machen. Ja.
Jetzt ist das ja eine Kampagne vom Europäischen Zooverband. Das heißt, da sind ganz, ganz viele Zoos europaweit organisiert. Wie viele Zoos nehmen denn jetzt an so einer Kampagne teil? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das nur Frankfurt und Innsbruck oder sind da ein paar mehr mit dabei?
Ja, das ist ganz fantastisch. Also die Kampagne hat Anfang des Jahres gestartet und seitdem nehmen schon 162 Zoos und Aquarien aus 34 Ländern an der Kampagne teil. Das ist eben eine ganz tolle Reichweite, die wir damit erreichen, und gleichzeitig wurde schon eine Partnerschaft mit der NGO Wetlands International gestartet, die sich grundsätzlich weltweit zum Schutz von Feuchtgebieten einsetzt.
Jetzt bist du ja hier als Artenschutzreferentin des Alpenzoo Innsbruck. Ihr habt für diejenigen, die noch nicht da waren, hauptsächlich oder nur Tiere aus dem Alpenraum. Ganz, ganz toller Zoo. Die sind dann nach Höhenlagen quasi mehr oder weniger sortiert. Also die weiter unten leben in den Alpen. Also man muss auch ein bisschen Puste mitbringen, weil man muss bei euch wie viel Höhenmeter laufen, wenn man den Zoo hoch und runter
macht? Ungefähr 150 bis 200 Meter.
Also es ist schon, sportlich.
Man kann es aber gehen, man muss es nicht klettern.
Okay. Habe ich schon häufiger besucht, den Zoo, ist wirklich schön. Wie kommt der denn jetzt da ins Spiel in diese Kampagne? Also warum bist du jetzt Teil, warum habe ich dich heute hier im Studio sitzen?
Genau, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Also Zoos sind kollegiale Institutionen und es ist ganz wichtig für uns an Verbandsarbeit teilzunehmen, weil wir dadurch eben einfach Synergien nutzen können, strategisch zusammenarbeiten können, eine größere Reichweite haben und auch mehr auf die Beine stellen können. Und im Alpenzoo, uns ist das eben auch sehr wichtig. Nun war es bei den vorangegangenen EASA-Kampagnen immer so, dass sie einen Themenfokus hatten, vor allem eben die letzte, Vietnamazing, an denen wir einfach nicht wirklich beitragen konnten, weil wir eben uns auf den Alpenraum fokussieren. Und jetzt ist es aber so, bei der Wetlands-Kampagne, also der Feuchtgebietskampagne, dass das für den Alpenzoo eine tolle Chance war, sich einzubringen, denn auch im Alpenraum gibt es erstaunlich viele Feuchtgebiete, das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, also es gibt sehr viele, zum Beispiel Hochmoore im alpinen Raum oder Auen, Flussläufe und so weiter, deren Schutz ist uns sehr wichtig, auch der Schutz der Arten, die darin vorkommen, die zum Teil ja auch im Alpenzoo zu sehen sind und dort leben, die wir auch auswildern. Ja, und so haben wir uns dann entschlossen, da uns bereit zu erklären, da eine Rolle einzunehmen. Und tatsächlich, was dann gebraucht wurde, war ein Team, das die Social-Media-Kanäle auf die Beine stellt. Und meine zwei Kolleginnen, Laura Ganner und Juliane Pokorny, sind unsere Kuratorinnen. Und ich, wir koordinieren den Instagram-Account und den LinkedIn-Account der Kampagne.
Das verlinken wir euch natürlich alles nochmal in den Shownotes, dass ihr das auch findet.
Genau, folgt uns gerne.
Jetzt habe ich da natürlich, ich folge euch natürlich schon, gesehen, ihr macht gerade viel Content auch über den Flamingo. Was hat es damit auf sich?
Ja, genau. Der Flamingo ist sozusagen das Botschaftertier der Kampagne. Es gibt 6 Flamingo-Arten und die werden auch in ungefähr 60% der EASA-Institutionen gezeigt. Das sind wunderschöne Tiere, die aber auch sehr fragil sind und gefährdet in ihren natürlichen Lebensräumen, vor allem durch Eingriffe durch den Menschen. Also das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Rohstoffabbau, aber auch Wilderei und Lebensraumverlust sind die größten Gefährdungen für Flamingos. Und damit sind eben nicht nur Flamingos bedroht, sondern auch alle anderen Arten in den Feuchtgebieten. Flamingos stellen aber eben sozusagen die Repräsentanten dieser Feuchtgebiete dar und die stellen wir gerade vor.
Gibt es denn da jetzt schon Projekte, die schon laufen, also zum Flamingo oder zu anderen Arten, die vielleicht von Zoos auch schon unterstützt werden?
Genau, also das Lake Natron-Projekt hatte ich ja eben schon erwähnt. Es gibt auch einige andere Projekte von Zoos, die nicht unbedingt was mit Flamingos zu tun haben, sondern wo Zoos eben zum Beispiel selber feuchte Gebiete generieren oder erhalten, wo sie bestimmte Arten in Feuchtgebieten schützen, wieder ansiedeln, auswildern,
so, also
zum Beispiel eure Emmy, genau. Oder Flussläufe schützen, renaturieren, miteinander wieder verbinden. Das ist auch eben ganz wichtig, Lebensräume miteinander zu vernetzen, damit die Tiere von A nach B kommen und nicht so isoliert an unterschiedlichen Standorten vorkommen. Und ja, da gibt es eben unfassbar viele, eine sehr große Vielfalt an Projekten, die unsere Mitglieder durchführen. Die stellen wir auch alle vor auf den Social-Media-Kanälen und auch auf der Website. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn die EASA-Mitglieder auf uns zukommen und uns Werbung machen lassen für diese Projekte.
Da kann ich dir schon mal versprechen, dass da auch bei uns noch einiges los sein wird zum Thema Wetlands. Da solltet ihr zu Hause auch, wenn ihr zusätzlich dem Wetlands-Kanal folgt, natürlich auch dem Zoo Frankfurt folgen, weil wir da dann auch immer noch über Emmy berichten werden und über andere Projekte, die mit dem Thema zu tun haben. Der Zoo Frankfurt hat natürlich eine ganz, ganz wichtige Partnerschaft, nämlich die zur Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Wir haben uns jetzt heute in der Folge mit Emmy, mit der Summschildkröte, erstmal ein einzelnes Tier angeguckt und eine Art, die sozusagen ein Baustein ihres Ökosystems ist. Die Zoogemeinschaft, die europäische, die versucht jetzt quasi das Thema generell aufs Tablett zu kriegen. Und jetzt reisen wir gedanklich in eins der größten und wildesten Feuchtgebiete Europas, nämlich in die Polesie. Das ist ein Gebiet, wo die Zoologische Gesellschaft Frankfurt aktiv ist. Und da geht es nämlich genau darum, das ist quasi der Amazonas Europas, ein riesiges Feuchtgebiet. Und wir sprechen mal drüber, was da vor Ort dann im Schutz passiert. Und dir danke ich jetzt erstmal für deine Einordnung der Wetlands-Kampagne. Dankeschön, Nora.
Sehr gerne, danke Marco.
Jetzt haben wir ganz viel über die Wetlands-Kampagne gehört und darüber, wie sich der Zoo Frankfurt für die Wiederherstellung von Feuchtgebieten engagiert, zusammen mit anderen europäischen Zoos. Und ich würde sagen, wir reisen jetzt mal raus in ein echtes, riesiges Feuchtbiotop, zumindest virtuell. Mir per Zoom zugeschaltet ist jetzt Eleni Vendras, die ist Projektleiterin bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt für die Polesie. Und die Polesie, das ist Europas größtes Binnenfeuchtgebiet. Also einige der letzten wilden Flüsse unseres Kontinents durchziehen diese Landschaft. Das sind über 18 Millionen Hektar, fast halb so groß wie Deutschland. Aber mich würde jetzt ein bisschen interessieren, wie es da eigentlich aussieht. Erstmal hallo Eleni, schön, dass wir sprechen können.
Hallo Marco, ich freue mich dabei zu sein.
Wenn ich jetzt bei dir im Projektgebiet aus dem Jeep steige, was sehe ich da, was höre ich da, wie komme ich überhaupt in das Gebiet? Vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen.
Ja, also die Polesie, die ist ja eine riesige Flusslandschaft, westlich von Polen über Belarus, die Ukraine bis nach Russland hinstreckt. Und wir legen immer sehr viele Kilometer zurück, deswegen liegst du auch mit dem Jeep schon mal richtig. Wir brauchen auf jeden Fall Fahrzeuge mit Allradantrieb dort. Und wir arbeiten zurzeit mit 8 Schutzgebieten. Und je näher wir an die Schutzgebiete kommen, desto schlechter werden die Straßen. Und wir bleiben eigentlich jedes Mal im Sand oder im Matsch stecken vor einem Schutzgebiet. Trotzdem Allradantrieb. Meistens werden wir dann mit einem Traktor wieder rausgeholt. Und ich würde dich gerne an 2 meiner Lieblingsorte führen, beziehungsweise Lieblingslebensräume. Und zwar das eine wäre in Auwald, in welchem Eichen dominieren und den ich besonders eindrucksvoll finde, vor allem im Frühjahr nach der Schneeschmelze, wenn das Wasser in den Flüssen steigt und die Flüsse über ihre Ufer treten und diese Wälder dann überschwemmen. Und es sieht total majestätisch aus, wie diese Eichen aus dem Wasser ragen und man wartet sozusagen durch das Wasser steigt einen bis über die Oberschenkel. Und aber es ist ein sehr ruhiger Lebensraum. Die ersten Rotbauchunken wandern im März dann zu ihren Laichplätzen und man hört in der Ferne das Klopfen der Spechte und das sanfte Gezwitscher von verschiedenen Meisenarten, von Tannen, Sumpf- und Weidenmeisen und anderer Singvögel. Und wenn man dann in die Nähe eines Flusses läuft, sozusagen dann in eine Auwiese kommt, dann ändert sich die Tonlage total und es wird total laut und chaotisch plötzlich. Und ich glaube, ich würde dir gerne eine Tonaufnahme zeigen.
Oh ja, wir sind ja ein Audioformat. Sehr gerne.
Genau, da würde ich dich gerne mal, ich lasse dich mal da reinhören, wie sich das in so einer Auwiese in der Polesie anhört. Okay.
Das klingt ja wirklich genial. Was haben wir denn da jetzt konkret gehört quasi? Kannst du uns da ein bisschen sagen, wen oder was wir gehört haben?
Ja, also auf dieser Tonaufnahme haben wir etliche Vogelarten gehört. Aber wohl die prägnanteste und vielleicht auch exotischste, also das exotischste Pfeifen, was wir auf dieser Tonaufnahme gehört hatten, das war von einem Kiebitz. Aber auch, es waren auch die Rufe verschiedener anderen Wattvögel zu hören, wie dem Grünschenkel und Rotschenkel und der Uferschnepfe. Auch die Pfeifente war zu hören, sowie andere Singvogelarten wie Feldlerche, Star, Buchfink, Haussperling, die jetzt nicht ganz so selten sind. Genau.
Ja, genial. Das klingt ja wirklich schon fast romantisch, muss ich sagen. Aber die Polessi ist ja nicht nur schön, sie ist auch ökologisch extrem wichtig, oder?
Ja, genau. Also in der Polessi gibt es ja unglaublich viele Moore, die Lebensraum für viele spezialisierte Tier- und Pflanzenarten sind, die genau solche nassen Bedingungen, solche nährstoffarmen Bedingungen brauchen. Aber auch störungsempfindliche Arten, wie zum Beispiel der Schelladler, suchen diese Lebensräume auf, da sie hier wenig menschliche Störungen, offene Landschaften und ausreichend Nahrung finden. Aber gleichzeitig speichert die Polessia auch sehr viel Kohlenstoff im Torf. Somit schützen wir auch das Klima.
Wie genau wird denn da jetzt Kohlenstoff gespeichert?
Also in so einem Moor zersetzen sich abgestorbene Pflanzen nur sehr, sehr langsam, weil sie in sehr nassen Bedingungen sind und kaum Sauerstoff an diese Pflanzen kommt. Und dadurch bleibt der Kohlenstoff in dem Boden sozusagen erhalten und speichert sich dort ab. Und das passiert über Hunderte oder auch Tausende von Jahren. Ansonsten würde der Kohlenstoff aber als CO2 in die Luft gelangen. Und dadurch ist es vor allem problematisch, wenn Moore entwässert werden, zum Beispiel für die Landwirtschaft oder für die Forstwirtschaft. Denn dann kommt wieder Sauerstoff an den Torf, an diese Pflanzenreste. Die zersetzen sich dann und das CO2 wird dann freigelassen.
Das heißt, es geht bei der Polessia nicht nur um Artenvielfalt, sondern auch um Klimaschutz, weil CO2, wissen wir alle, ist dann doch klimaschädlich sozusagen.
Genau. Also Moore sind sowohl Lebensräume für viele spezialisierte Tiere und Pflanzen, die genau diese Bedingungen, diese nassen Bedingungen brauchen, aber auch für viele störungsempfindliche Arten, wie zum Beispiel für den Schelladler. Die suchen sich auch diese Lebensräume aus, weil sie hier wenig menschliche Störungen und offene Landschaften und ausreichend Nahrung finden. Aber gleichzeitig speichert der Torf in den Mooren unglaublich große Mengen an Kohlenstoff, aber auch an Wasser. Also man kann sich so ein Moor so ein bisschen auch wie so einen riesigen Schwamm vorstellen, der das Wasser aufsaugt. Das sind vor allem die Moose, die das Wasser aufsaugen und die zu trockenen Jahreszeiten das Wasser dann langsam abgeben. Also wenn wir Moore schützen, dann schützen wir sowohl die Biodiversität, aber auch das Klima.
Jetzt hast du gerade gesagt, wir müssen Moore schützen. Das impliziert ja auch, dass sie in einer gewissen Form unter Druck stehen. Welche Bedrohungen gibt es denn für die Polessia aktuell?
Eine der Hauptbedrohungen für die Polessia ist die Entwässerung der Moore und Feuchtgebiete. Vor allem im letzten Jahrhundert wurden hunderte Kilometer von Entwässerungsgräben und Kanälen ausgehoben. Vor allem um neue Flächen für Landwirtschaft oder Forstwirtschaft zu gewinnen. Doch wie gesagt, also wenn das Wasser verschwindet, dann beginnt der Torf zu verfallen und CO2 wird dann freigesetzt. Und wir verlieren auch wichtige Lebensräume für diese spezialisierten Tier- und Pflanzenarten. Eine andere Bedrohung für die Polessie ist aktuell auch der Bernsteinabbau. Es werden zum Teil illegal, aber auch legal wird nach Bernstein gegraben. Und diese Landschaften sehen so ein bisschen wie so eine Mondlandschaft aus. Also die Böden werden aufgewühlt, die Wälder werden gerodet und ganze Flächen werden richtig umgepflügt. Und es bleiben dann offene Gruben und zerstörte Moorflächen übrig in der Landschaft, die sich dann nur sehr, sehr langsam wieder erholen können. Aber jetzt aktuell ist auch der Krieg in der Ukraine eine Bedrohung für die Polesse. Das liegt daran, dass seit dem Beginn des Angriffskriegs die Budgets der Schutzgebiete auch nochmal gekürzt wurden, die ohnehin schon sehr klein waren. Und die Schutzgebiete haben heutzutage noch weniger Möglichkeiten, um diese Moore effektiv zu schützen.
Und wo kommt da jetzt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt ins Spiel? Also was sind da eure Aufgaben?
Also aktuell befassen wir uns mit zwei Hauptschwerpunkten. Also das eine ist die Wiedervernässung von Mooren und von Flussauen. Und unser weiterer Schwerpunkt ist die Stärkung der Schutzgebiete. Also wir unterstützen die Schutzgebiete sehr praktisch im Moment. Also wir übernehmen einen Teil der Unterhaltskosten und kaufen zum Beispiel Benzin und Diesel ein, damit die Ranger mobil bleiben können. Und wir übergeben Equipment, wir statten auch Büros aus, wir übergeben Equipment an die Ranger, wie zum Beispiel GPS-Geräte oder auch Motorräder. Und wir helfen den Schutzgebieten auch weiterhin, das Monitoring von Wildtieren fortzuführen. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel 150 Kamerafallen an die Schutzgebiete übergeben und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schutzgebiete geschult. Und wir helfen ihnen auch dabei, die Daten auszuwerten und zu analysieren. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel auch 33 Autos repariert. Also es ist wirklich sehr praktischer Naturschutz im Moment.
Also quasi Naturschutz mit dem Schraubenschlüssel, wenn ihr Autos repariert. Das klingt total spannend. Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage zum Thema Monitoring. Du hast gesagt, ihr habt Kamerafallen aufgestellt und so. Was sieht man da so drauf? Also kriegst du die Bilder auch zu Gesicht? Was war vielleicht mal was Spannendes dabei, wo du sagst, da hast du dich total drüber gefreut?
Ja, also es ist immer was Spannendes dabei. Also das Monitoring ist vor allem für große Säuger ausgelegt. Also wir haben in der Polesse Wiesente, Wildschweine, Rothirsch, Elche, aber auch Wölfe und Luchse. Es ist natürlich immer wunderschön, Luchse mit jungen Luchsen zu sehen. Mhm. Aber es werden auch sehr, sehr häufig Vögel, tauchen auch sehr, sehr häufig auf den Bildern. Zum Beispiel Kraniche in dem Wald plötzlich. Also das hat mich verwundert.
Das stimmt, die hat man sonst eher auch so offen Landschaften. Gab es denn in den letzten Jahren auch echte Erfolgsmeldungen? Ich möchte ungern jetzt mit Krieg und Entwässerung rausgehen aus diesem Interview.
Ja, die gab es. Und zwar hatten wir von 2019 bis 2022 aktiv an der Erweiterung neuer, an der Erweiterung bestehender Schutzgebiete und an der Ausweisung neuer Schutzgebiete gearbeitet. Also es gibt in der Polesie viele Schutzgebiete. Trotzdem liegen immer noch Flächen, die aus Naturschutzsicht sehr wertvoll sind, die sind noch nicht geschützt. Und so hatten wir von 2019 bis 2022 sehr, sehr viele intensive Feldforschungen betrieben, um seltene Tier- und Pflanzenarten und Biotope zu finden und sozusagen um die wertvollsten Gebiete zu identifizieren. Und so führte das dann zu der Ausweisung von zwei neuen Nationalparks in der Ukraine, vom Norilsk-Nationalpark und dem Puschtschera-Ziviler-Nationalpark.
Ja, cool. Und ihr habt quasi damit beigetragen, indem ihr zeigen konntet, wo sind die Gebiete, auf die wir jetzt wirklich einen Fokus legen sollten.
Genau, richtig, ja. Also durch diese intensive Feldforschung konnten wir dann diese wertvollen Landschaften und Gebiete identifizieren. Wir haben noch mit unseren nationalen Partnern zusammengearbeitet.
Und du hast gerade gesagt, das ist jetzt ja auch ein paar Jahre her. Gleichzeitig haben wir ja nun mittlerweile seit einigen Jahren auch Krieg in der Region. Da haben wir auch schon mehrere Podcasts drüber gemacht. Das, was du jetzt erzählst, klingt aber alles erstmal ganz gut. Also es geht voran, obwohl Krieg herrscht im Land.
Genau, es geht voran und es muss vorangehen. Also wir hatten, als 2022 der russische Angriffskrieg begann, sind die ersten Tanker sozusagen durch die Polesse in die Ukraine einmarschiert, also mitten durch unser Projektgebiet. Mhm. Und wir wussten anfangs eigentlich gar nicht, wir waren natürlich schockiert und wir wussten gar nicht, wie es jetzt nun weitergehen soll. Aber auch die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Schutzgebiete haben uns gleich signalisiert, so, wir müssen weiterarbeiten. So, und wir können jetzt nicht plötzlich aufhören. Und Naturschutz kann auch nicht auf Frieden warten. Und genau, und jetzt sozusagen, jetzt brauchen uns die ukrainischen Schutzgebiete noch viel mehr als jemals zuvor. Deswegen arbeiten wir mit ihnen weiter und unterstützen sie genau mit diesen praktischen Naturschutzmaßnahmen, die ich vorhin genannt hatte.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, was wünschst du dir persönlich für die Polesie?
In der nächsten Zukunft vor allem, also ab Mitte Juni, werden wir tatsächlich mit der Schaufel, aber auch mit dem Bagger in die Schutzgebiete gehen und diese alten Entwässerungskanäle und alten Entwässerungsgräben wieder zumachen, mit so, sozusagen kleinen Erddämmen, um den Wasserspiegel sozusagen wieder ansteigen zu lassen. Und darauf freue ich mich unglaublich, weil wir hatten seit 2023 sehr intensiv daran gearbeitet und etliche Genehmigungen eingeholt. Und im Juni darf es erst richtig losgehen sozusagen mit der praktischen Arbeit vor Ort.
Und dann darf gebaggert werden.
Genau.
Das klingt doch wunderbar. Und was ist dann, wenn die Gräben zu sind, was erwartet ihr dann davon? Also was ist sozusagen der Outcome?
Das erste sichtbare Ergebnis, das wird der Anstieg des Grundwasserspiegels sein. Und danach folgt dann hoffentlich wieder die Wiederbesiedlung dieser Gebiete durch seltene Tier- und Pflanzenarten, die dort sonst vorkommen würden.
Eine dieser Arten ist die europäische Sumpfschildkröte, mit der wir ja quasi unseren Podcast heute begonnen haben. Wir sind gestartet mit winzig kleinen, frisch geschlüpften Sumpfschildkröten bei uns im Quarantänebecken im Zoo Frankfurt, haben über eine Kampagne gesprochen, die europäischen Zoos verbindet und sind jetzt angekommen bei einem 18 Millionen Hektar großen Stück Wildnis in Osteuropa. Und das verbindende Element, das ist das Wasser. Das sind Feuchtgebiete, die kein Randthema bleiben sollten, sondern die wir mit dieser Kampagne immer mehr in den Mittelpunkt stellen möchten. Und dir, Eleni, danke ich erstmal für diese kleine Reise in die Polesie. Vielen Dank für das Interview.
Vielen Dank, Marco.